Hallo und herzlich willkommen zu Einfach Antike. Vor ein paar Monaten haben wir uns hier im Podcast ja schon mit dem Phänomen Cäsarenwahn beschäftigt und das kam bei euch so gut an, dass wir euch heute einen zweiten Teil präsentieren können.
Genau, in Teil 1 ging es um Caligula und seine Grausamkeiten sowie um Elagabal und seine seltsamen Kultvorstellungen. Heute haben wir euch noch zwei bekannte römische Kaiser mitgebracht, die angeblich eine Schraube locker hatten, nämlich Nero und Commodus.
Ja, und damit sind wir ja eigentlich auch schon beim Thema. Also was können die beiden denn noch angestellt haben, dass man sie für verrückt hält oder hielt? Naja, Nero hat angeblich Rom angezündet, weil er es nicht schön genug fand. Und Commodus soll sich als Herkules gesehen haben und getrieben von einer Art Gottkomplex als Gladiator in der Arena gestanden haben. Also komm, noch viel wahnsinniger geht's doch nicht.
Das schauen wir uns heute an. Wie auch schon bei Caligula und Elagabal fragen wir uns heute natürlich auch wieder, waren Nero und Commodus einfach völlig abgehoben und haben die Kontrolle komplett verloren? Oder gibt es andere Erklärungen für ihr Verhalten und sie waren doch nur ganz gewöhnliche Autokraten?
Am Beginn der ersten Folge haben wir außerdem auch schon mal kurz darüber gesprochen, woher dieser Begriff Cäsarenwahn eigentlich kommt. Ich wiederhole das hier jetzt nur noch mal ganz kurz. Wer das ausführlicher wissen will, kann noch mal in den Anfang der ersten Folge reinhören. Der Begriff stammt vom Ende des 19. Jahrhunderts vom Historiker Ludwig Quidde, der mit seiner Schrift über den römischen Kaiser Caligula indirekt den deutschen Kaiser Wilhelm II. Kritisieren wollte. Quidde hat 5 Anzeichen für Cäsarenwahn bei römischen Herrschern festgestellt. Die lauteten: der Glaube an die eigene Göttlichkeit, Verschwendungssucht, theatralische Selbstinszenierungen, ein Drang, sich ständig durch militärische Triumphe zu präsentieren und eine Neigung zum Verfolgungswahn. Wir können mal mitzählen, wie viele man davon bei Nero und Commodus so wiederfindet.
Und ich würde heute gerne mit Nero starten.
Ja, gern. Also von Nero haben bestimmt alle schon mal gehört. Trotzdem, wer war das denn?
Ja, Nero kennen wohl die meisten. Er war insgesamt der 5. römische Kaiser und gehörte zum julisch-claudischen Kaiserhaus, also in die gleiche Sippe, aus der auch Caligula stammte. Als Nero Ende 37 geboren wird, ist Caligula sogar gerade Kaiser geworden. Und Nero ist der Sohn von einer der Schwestern Caligulas, nämlich von Agrippina.
Die kennt man, glaube ich, auch.
Ja, und man muss sagen, dass Nero ihr sehr viel zu verdanken hat. Denn als Nero heranwuchs, wurde es mit der Zeit immer unwahrscheinlicher, dass er jemals Kaiser werden würde. Nach der Ermordung Caligulas wurde Claudius Kaiser. Das war Caligulas Onkel. Der hatte schon Kinder aus seinen Ehen. Vor allem hatte er mit seiner dritten Ehefrau aber auch einen Sohn. Dass da jetzt die Herrschaft nochmal auf die weibliche Linie des höchst unbeliebten Kaisers Caligula übergehen würde, war nicht so wahrscheinlich.
Aber es ist trotzdem passiert.
Ja, und das lag an Neros Mutter, an Agrippina. Es ist nicht ganz klar, ab wann sie den Plan hatte, dass ihr Sohn Kaiser werden sollte, aber spätestens seit Agrippina im Jahr 49 Kaiser Claudius heiratete, hatte sie dieses Ziel im Kopf. Also Agrippina heiratete Kaiser Claudius. Der war ihr Onkel. Das war jetzt schon mal der erste Riesenskandal.
Da konnte Nero aber ja jetzt nichts für.
Nee, aber es wirft auf diese ganze Kaiserfamilie kein besonders gutes Licht. Nun ja, also man hatte da jetzt also so eine Patchwork-Familie vor sich. Agrippina hatte einen Sohn aus einer vorherigen Ehe, Claudius hatte auch mehrere Kinder. Wichtig werden hier noch 2, sein Sohn Britannicus und seine Tochter Octavia. Britannicus war etwa 3 Jahre jünger als Nero. Agrippina schaffte es jetzt, dass Claudius, Agrippinas Sohn Nero, im Jahr 50 adoptierte. Kurz darauf stand er auf Position 1 in der Thronfolge. Es kann sein, dass das eine Überlegung aus Altersgründen war. Denn Nero war bei der Adoption 13, Britannicus war zum selben Zeitpunkt erst 10. Claudius war schon 40, was jetzt auch in der Antike nicht steinalt war, aber er war immer kränklich. Vielleicht ging es Claudius also darum, einen sicheren Nachfolger aufzubauen. 3 Jahre später musste Nero mit 16 seine Stiefschwester Octavia heiraten, damit seine Macht gefestigt war. Da hatte er übrigens wenig Lust drauf.
Aber er ist ja jetzt erstmal unangefochten die Nummer 1 in der Thronfolge. Und nur ein Jahr später stirbt Kaiser Claudius ganz unglücklich an einem vergifteten Pilzgericht.
Ja, das ist die Version, die in der Antike so überliefert wurde. Heute hat man Zweifel daran, dass das stimmt. In der Antike kamen nach diesem Tod des Herrschers unter unklaren Umständen dann auch schnell Gerüchte auf. Und die richteten sich in erster Linie gegen Agrippina. Sie soll die Auftraggeberin hinter der Vergiftung des Claudius gewesen sein, damit Nero auf jeden Fall Kaiser wurde, bevor es sich Claudius vielleicht nochmal anders überlegen würde, wenn sein eigener Sohn alt genug war. Claudius' Tod ist bis heute immer noch ungeklärt. Mittlerweile hält man es aber für eher unwahrscheinlich, dass es Agrippina war, sondern geht eher von einem Unfall aus. So oder so, Claudius war jetzt tot und der Weg für Nero frei.
Nero wurde sofort nach dem Tod des Claudius Kaiser, mit 16 bzw. mit fast 17 Jahren. Und es ging erstmal gut los. Nero war beliebt bei den Soldaten, beim Volk und zunächst mal auch beim Senat, weil er die Autorität des Senates anerkannte und demonstrativ Wert darauf legte, auch mal andere zum Zug kommen zu lassen. Was ist dann schiefgegangen?
Zunächst mal war da jetzt ein Teenager auf dem Thron und der konnte von wichtigen Leuten am Hof erstmal ganz gut in Schach gehalten werden, beziehungsweise ließ sich von diesen auch gut beraten. Dazu zählten seine Mutter Agrippina, der Anführer seiner Leibwache, ein gewisser Burrus, und zum Schluss noch ein sehr bekannter Name, nämlich der Philosoph Seneca. Den hatte Agrippina aus der Verbannung zurückholen lassen und eingestellt, damit er sich um Nero und wohl auch etwas im Hintergrund um die Politik kümmerte. Auf die ersten 5 Jahre von Neros Herrschaft blickten die meisten tatsächlich positiv zurück. Aber Nero wurde älter und wollte sich durchsetzen. Im Jahr 55 starb sein Stiefbruder Britannicus. Es kam schnell das Gerücht auf, Nero habe ihn beseitigt. Das ist möglich. Britannicus war aber auch Epileptiker und allgemein nicht bei bester Gesundheit, ähnlich wie sein Vater. Vielleicht ist er auch infolge seiner Krankheit gestorben. Weitaus weniger strittig ist dann der Tod von Neros Mutter Agrippina im Jahr 59. Agrippina hatte zunehmend die Kontrolle über ihren Sohn verloren und war mit dem, was er als Kaiser tat, immer weniger einverstanden. Sie drohte Nero wohl damit, ihn zu entmachten. Dass sie dazu fähig gewesen wäre, darf man mal glauben. Nero beschloss daraufhin, dass seine Mutter weg musste. Ein erster Anschlag auf sie schlug fehl. Nero hatte ein Schiff präparieren lassen, mit dem Agrippina bei einem ganz tragischen Bootsunglück untergehen sollte. Sie schaffte es aber, sich an Land zu retten. Nachdem das mit dem inszenierten Unfall also nicht geklappt hatte, schickte Nero ihr ein Hinrichtungskommando vorbei, das Agrippina tötete. Seine eigene Mutter. Das gab in Rom einen Riesenskandal. Agrippina war zwar nicht besonders beliebt, aber die eigene Mutter zu töten war somit das Schlimmste, was man machen konnte. Der Aufschrei muss gewaltig gewesen sein. Seneca und Burrus mussten das notdürftig irgendwie gerade rücken und behaupteten, Agrippina habe einen Anschlag auf Nero geplant und Nero habe sie deshalb töten lassen. Aber auf besonders viel Verständnis stieß er damit offenbar nicht. Im Jahr 62 starb Neros Berater Burrus und kurz darauf bat ihn Seneca, dass er sich aus der Politik zurückziehen dürfe. Damit waren seine beiden wichtigsten Berater weg, die Leute, die maßgeblich die Politik gestaltet hatten. Im selben Jahr ließ sich Nero von Octavia scheiden, weil er sich in eine andere Frau verliebt hatte. Er unterstellte ihr, sie habe eine Affäre mit einem Sklaven gehabt. Octavia war aber unfassbar beliebt beim Volk. Die Scheidung führte sogar zu Aufständen in Rom. Nero ließ Octavia daraufhin verbannen und später ebenfalls ermorden. Die Ermordung von Verwandten und der Verlust wichtiger politischer Berater war so die erste Sache, die Neros Rückhalt nach und nach wegbrechen ließ.
Aber Nero ist ja nicht der einzige Kaiser, der Verwandte hat ermorden lassen. Politische Gegner, insbesondere Konkurrenten, um den Thron zu ermorden, das kam in Rom ja wirklich häufig vor.
Ja, und dass so etwas negativ gesehen wurde, das hängt auch immer damit zusammen, wie die Kaiser im Nachhinein gesehen wurden. Vermeintlich guten Kaisern wurde so etwas nicht angelastet. Als schlecht geltenden Kaisern wie Nero aber schon. Also ja, da wird in der antiken Geschichtsschreibung durchaus mit zweierlei Maß gemessen. Bei Nero kommt sicher noch dazu, dass er sogar seine eigene Mutter töten ließ. Aber eben auch, dass er noch eine ganze Reihe anderer Dinge tat, die in der römischen Öffentlichkeit nicht so gut ankamen.
Genau, ebenfalls relativ bekannt dürfte noch Neros Künstlerkarriere sein. Also Nero interessierte sich schon immer für die Künste, für Musik, Literatur, Theater, Architektur und so weiter. Und das war auch gar nicht so schlimm, ganz im Gegenteil. Also für einen römischen Adligen gehörte es sich, über ein gewisses Maß an Bildung zu verfügen. Und da gehörten die verschiedenen Künste auch ganz klar dazu. Und Nero machte das alles offensichtlich auch noch Spaß. So weit, so wenig schlimm.
Wo war dann das Problem?
Das Problem lag darin, dass Nero das öffentlich auslebte. Und das gehörte sich einfach nicht. Wenn man als Mitglied der römischen Oberschicht sich abends mit seinen Freunden traf und ein paar Verse aus einem bekannten Literaturwerk rezitierte oder etwas auf der Gitarre vorspielte, dann war das schön, unterhaltsam, was auch immer. Aber sich, insbesondere als Kaiser, auf eine öffentliche Bühne zu stellen und dort eine Vorstellung zu geben, das war nicht drin. Das würde uns heute ja auch noch total komisch vorkommen. Also stell dir vor, Olaf Scholz würde bei der Neujahrsvorstellung irgendeiner Oper als Don Giovanni auftreten. Das wäre auch ziemlich merkwürdig, weil da halt so verschiedene Rollen aufeinanderstoßen. Ein Politiker soll nicht für Unterhaltung sorgen, sondern Politik machen und die bitte auch ernst nehmen. Und in der Antike kam jetzt noch dazu, dass Schauspieler, Tänzer und fast alle Künstler ein sehr geringes Ansehen hatten. Wer sich als Kaiser mit solchen Leuten auf eine Stufe stellte, dem war halt auch nicht mehr zu helfen. Das wird sich später auch bei unserem zweiten Fall, also bei Commodus, nochmal zeigen.
Aber das war ja genau das, was Nero tat. Er trat mit Schauspielern, Tänzern, Musikern und so weiter auf. Als Seneca und Brutus noch aktiv die Politik unter Nero mitgestalteten, waren sie schon nicht begeistert davon, dass Nero die Anerkennung des Publikums suchte. Aber kleine Aufführungen für Freunde oder vor Mitgliedern des Kaiserhofs erlaubten sie ihm.
Den ersten öffentlichen Auftritt Neros gab es allerdings auch schon 59 nach Christus, als die beiden noch da waren. Dann kamen ihm aber erstmal der Brand in Rom und der Wiederaufbau dazwischen, darüber reden wir gleich auch noch. Und danach hatte Nero immer mehr öffentliche Auftritte. Höhepunkt des Ganzen war dann seine Griechenlandreise im Jahr 66. Also Nero ging auf Tour. Er stand in zahlreichen griechischen Städten auf Bühnen, nahm an den Olympischen Spielen teil und auch noch an all den anderen wichtigen griechischen Wettkämpfen, die zum Beispiel im musikalischen Bereich oder im Bereich Theater stattfanden. Nero nahm an Wagenrennen teil, er sang und begleitete sich dabei selbst auf der Gitarre und er trat auch bei Theatervorstellungen auf. Und er spielte dann auch zu einem Überfluss noch Frauenrollen und manchmal dann sogar auch noch eine gebärende Frau.
Und wie kam Nero so an?
Also das alles waren ja Wettkämpfe. Und natürlich hat Nero die alle gewonnen. Er war über ein Jahr in Griechenland unterwegs und hat in der Zeit 1808 Preise gewonnen für seine großartige Darbietung. Das mag jetzt vielleicht auch ein ganz kleines bisschen daran gelegen haben, dass er der Kaiser war und sich keiner traute zu widersprechen. Tacitus schreibt nämlich nach Neros Tod, dass Senatoren und auch ausländische Politiker das ziemlich ekelerregend fanden und entsetzt waren, dass Nero sich in ihren Augen da so selbst herabwürdigte. Das ist jetzt natürlich das andere Extrem, was die Sichtweise angeht. Wie gut Nero war, ist halt schwer zu sagen, aber er hatte wohl schon auch etwas Talent und war jetzt nicht total grottig. Nero wäre wohl auch ganz gerne noch was in Griechenland geblieben, aber sein Stellvertreter in Rom drängte ihn dazu, nach Rom zurückzukommen. Dort war die Stimmung nämlich mittlerweile gefährlich gekippt. Kann man sich, denke ich, vorstellen. Ein Kaiser, der in Griechenland Konzerte gibt, statt Politik zu machen und sich um den Staat zu kümmern. Das kam bei den Senatoren halt einfach nicht gut an. Dazu kam noch, dass das alles immens teuer war. Also Nero machte für seine ganzen Auftritte, die jedes Mal in große Spiele für das Volk eingebettet waren, enorme Staatsschulden. Das war neben dem öffentlichen Auftritt als Künstler der zweite Punkt daran, warum Neros Künstlertum ein Problem darstellte. Beim Volk machte das Nero aber übrigens relativ beliebt. Es waren die Senatoren, die damit vor allem ein Problem hatten. Aber die Senatoren haben eben unsere Quellen geschrieben, die wir heute über Nero haben. Mag sein, dass weite Teile aus dem einfachen Volk das anders gesehen haben und Nero toll fanden. Nero gab sich ja auch relativ volksnah. Aber die einfachen Leute haben halt leider nichts aufgeschrieben. Deren Perspektive kennen wir nicht. Insgesamt kann man sagen, dass Nero mit seinem Auftreten als Künstler in der römischen Oberschicht aneckte und das auf die Senatoren so wirkte, als hätte er halt irgendwie den Verstand verloren. Das machte Nero aber noch nicht wahnsinnig, das machte ihn halt höchstens zu einem miserablen Politiker. Aber bevor Nero nach Griechenland abreiste, um dort aufzutreten, passierte ja im Jahr 64 noch etwas anderes. Es brannte in Rom. Und das ist, glaube ich, auch heute noch das, womit wir am ehesten Neros Wahnsinn verbinden.
Ja, genau. Nero auf dem Balkon seines Palastes, der über den Untergang Trojas singt, während unter ihm die Feuer die ganze Stadt verschlingen.
Was ist denn da dran?
Nicht so wirklich viel. Aber vorweg noch, dass es in Rom brannte, war erstmal nicht ungewöhnlich. Das kam wirklich oft vor. Das lag vor allem daran, dass die Stadt sehr dicht bebaut war und viele Gebäude nur aus Holz waren. Wenn es dort einmal brannte, hatte das Feuer leichtes Spiel. Stadtbrände kamen also wirklich alle paar Jahre mal vor, aber der im Jahr 64 unter Nero war besonders verheerend. Und jetzt kommen wir mal zu dem, was wir sicher über diesen Brand in Rom wissen. In der Nacht vom 18. auf den 19. Juli 64 nach Christus brach in Rom in der Nähe des Circus Maximus ein Feuer aus. Es war Sommer, es war heiß in der Stadt und außerdem windig. So verbreitete sich das Feuer in Windeseile und schlug von einem Holzgebäude auf das nächste über. Es brannte insgesamt eine Woche lang, bis die Flammen unter Kontrolle waren. Es gab zahlreiche Todesopfer und von den 14 römischen Stadtbezirken brannten 3 komplett nieder und 7 weitere waren weitestgehend unbewohnbar.
Also, es war eine riesige Katastrophe. Was machte Nero denn jetzt, um gegen die Feuer vorzugehen?
Neros Krisenmanagement war eigentlich ziemlich gut. Allerdings waren seine Mittel erstmal begrenzt. Es gab in Rom seit der Kaiserzeit eine staatliche Feuerwehr für die Stadt. Die rückte natürlich auch aus. Aber wenn die ganze Stadt brennt, wo soll man da anfangen zu löschen? Die kamen gegen das Feuer einfach nicht an. Dazu kam noch, dass natürlich Panik ausbrach. Die Leute liefen durch die engen Straßen wild durcheinander, um sich in Sicherheit zu bringen. Dabei sind wohl auch etliche zu Tode gekommen, weil sie schlicht überrannt wurden. Wer sich retten konnte, war dann erstmal obdachlos. Nero ließ verschiedene Parkanlagen in der Stadt öffnen, um die Leute dort unterzubringen und auch seine privaten Gärten übrigens. Er ließ dort Notunterkünfte aufbauen und Lebensmittel herbeischaffen, um die Menge zu versorgen. Als die Stadt später wieder aufgebaut wurde, erließ Nero Verordnungen, die verhindern sollten, dass so etwas nochmal passierte. Die Straßen mussten breiter sein. Und die unteren Stockwerke der Häuser mussten aus Stein sein. Es durfte außerdem nicht mehr so hoch gebaut werden und in den Häusern mussten Löschmittel zur Verfügung stehen.
Das klingt ja jetzt erstmal sehr rational und wenig wahnsinnig. Wie kam es denn zu diesem Bild von einem völlig außer Kontrolle geratenen Kaiser, der die ganze Stadt angezündet hat?
Also erstmal, Nero befand sich, als das Feuer ausbrach, gar nicht in Rom. Er musste erst aus seiner 50 Kilometer entfernten Heimatstadt Antium anreisen, als er von dem Feuer erfuhr. Dass Nero selbst das Feuer gelegt hat, ist also schon mal ausgeschlossen. Er hätte es aber ja legen lassen können. Hier kann man auch schön beobachten, wie sich ein Gerücht in der Literatur aufbaut. Seneca schreibt bereits im selben Jahr, es könnte Brandstiftung gewesen sein, ohne jedoch Nero die Schuld zu geben. Der Historiker Tacitus war zum Zeitpunkt des Brandes etwa 10 Jahre alt und hat ihn vielleicht miterlebt. Er schreibt später, es kam das Gerücht auf, Nero habe den Brand gelegt. Er benennt es ganz klar als ein Gerücht. Und Plinius der Ältere ist sich etwa 10 Jahre später dann schon sicher, dass es Nero war. Ebenso Sueton, der auch noch schreibt, Nero hätte den Brand vorher angekündigt und Cassius Dio, der sagt, der Brand sei an mehreren Stellen gleichzeitig ausgebrochen. Da ist er übrigens der Einzige, der das sagt. Sueton meint mit der Ankündigung wohl, dass Nero die armen Viertel Roms hässlich fand und am liebsten abgerissen hätte und neu bauen lassen wollte. Das waren aber nicht die Viertel, wo der Brand ausbrach. Es ist eher unwahrscheinlich, dass Nero vorhatte, die Viertel um den Circus Maximus neu zu gestalten. Aber es ist ein ganz guter Hinweis, woher diese Gerüchte gekommen sein könnten. Es ist schon auffällig, je länger das Ereignis zurückliegt, desto detaillierter werden die Beschreibungen bei den Historikern und desto sicherer ist man sich, dass Nero das Feuer gelegt hat. Das ist schon ein bisschen merkwürdig. Was die Gerüchte in Rom aber zusätzlich noch anheizte, war, dass Nero eben die Feuerwehr kommen ließ. Diese schlug Brandschneisen und legte Gegenfeuer, um das Inferno in den Griff zu kriegen. Das ist ein legitimes Mittel der Brandbekämpfung und das macht man auch heute noch, wenn es angebracht ist. Auch das haben aber wohl einige Leute falsch verstanden und fassten es so auf, als würden von staatlicher Seite noch zusätzliche Brände gelegt werden und zusätzliche Zerstörungen angerichtet werden. Also die Gerüchte kamen hier vielleicht auch durch ein Missverständnis zustande. Ungeschickt war es dann wohl auch, dass Nero nach dem Brand Roms die Domus Aurea bauen ließ, eine riesige Palastanlage. Es kam ihm also ganz gelegen, dass jetzt Platz dafür war. Aber das ließ die Gerüchte natürlich noch weiter brodeln. Er habe mit dem Brand Platz schaffen wollen für seinen neuen Palast. Aber auch Nero selbst kam während des Brandes nicht unversehrt davon. Sein alter Palast brannte auch ab, ebenso seine Kunstsammlung, die ihm sehr am Herzen lag. Alles in allem können wir heute ziemlich sicher sein, dass Nero mit dem Brand in Rom nichts zu tun hatte. Dass er dort nachts irgendwo an einem hohen Punkt stand und auf einer Kitarra spielte, während er über den Untergang Trojas sang, ist ein Gerücht, das wohl damals kursierte und das vermutlich Sueton weiterverbreitet hat.
Okay, also was den Brand Roms angeht, müssen wir Nero jetzt hier ein für alle Mal freisprechen. Was bleibt denn da noch übrig?
Naja, die Morde an seinen Verwandten und Vertrauten mit Sicherheit. Besonders der Mord an seiner Mutter, der ganz klar auf Neros Kappe geht. Und auch der an seiner Ex-Frau Octavia.
Und dann schließlich auch noch sein öffentliches Auftreten als Künstler, das ihn bei den Senatoren extrem unbeliebt machte. Die freuten sich übrigens auch nicht, dass sie mit ihrem Vermögen für den Wiederaufbau Roms nach dem Brand herangezogen wurden. Nero war also gerade für die Oberschicht ein problematischer Kaiser. Es kam auch immer wieder während seiner Herrschaft zu Verschwörungen gegen ihn. So dann auch im Jahr 68. Da begann das bei den Legionen in Gallien und in Hispanien. Und nach brach alles um Nero herum zusammen. Nero floh aus Rom und wollte nach Ägypten, aber er beging auf der Flucht Selbstmord, als er entdeckt wurde und als er sich der Ausweglosigkeit seiner Situation bewusst wurde.
Also, Nero hatte vermutlich einen schlechten Charakter und war auch kein besonders fähiger Politiker, aber wahnsinnig war er nicht. Als zweiten Fall haben wir heute ebenfalls jemanden mitgebracht, der das große Publikum liebte. Gladiator und Kaiser in einer Person. Reden wir noch über Commodus. Auch bei Commodus bin ich mir sicher, dass die meisten ihn kennen. Commodus ist nämlich der Kaiser aus dem Film Gladiator, also dem alten aus dem Jahr 2000. Es erscheint ja dieses Jahr noch ein neuer Teil, kurz nachdem diese Folge hier rauskommt. Im Film wird Commodus so wunderbar böse von Joaquin Phoenix gespielt. Jetzt ist Gladiator ein unterhaltsamer Film, aber nun wirklich kein Historienfilm. Wie viel ist denn dran am bösen Kaiser, der seine Rivalen in der Arena tötet?
Also Commodus hat es wirklich gegeben und Commodus hat auch als Gladiator in der Arena gekämpft. Vieles in dem Film ist aber doch künstlerische Freiheit und hat mit den Fakten wenig zu tun. Schauen wir uns die vielleicht mal an. Commodus wurde 161 nach Christus geboren. Wir sind hier jetzt also so 100 Jahre nach der Herrschaftszeit Neros. Und Commodus hat auch einen ganz berühmten Papa, nämlich Kaiser Marc Aurel, eine der Lichtgestalten unter den römischen Kaisern. Ich habe das jetzt übrigens überall mit C geschrieben, damit du nicht kotzt.
Ach, das ist, nachdem ich gesehen habe, dass das bei Wikipedia auch mit K steht, habe ich gedacht, okay, das scheint so ein Ding zu sein, aber ich fand es ganz schrecklich. Ja, naja, aber...
Ja, deswegen habe ich es jetzt auch geändert. Ja. Wenn man aus der Antike Quellen über Marc Aurel liest, bekommt man immer so den Eindruck, als hätte der in seinem ganzen Leben nie was falsch gemacht und immer nur sehr kluge Sachen gesagt. Das stimmt natürlich so auch nicht. Marc Aurel kommt in den Quellen viel zu gut weg. Commodus ist das 11. von 13 Kindern von Marc Aurel und seiner Kaiserin Faustina. Diese Ehe ist auch so das Musterbeispiel für glückliche Ehen in der Antike. Nicht alle dieser Kinder haben aber das Kindesalter überlebt. Bei Commodus wissen wir zum Beispiel, dass er noch einen Zwillingsbruder hatte. Der starb aber wohl schon sehr früh. Commodus wird von Anfang an darauf vorbereitet, Kaiser zu werden. Mit 5 Jahren wird er mit einem älteren Bruder bereits zum Cäsar ernannt, also zu so einer Art Unterkaiser. Dieser Bruder stirbt aber auch schon als Kind an den Folgen eines medizinischen Eingriffs. Marc Aurel setzt auf Bildung. Er engagiert namhafte Lehrer für seinen Sohn, darunter übrigens auch den berühmten Arzt Galen. Commodus soll ein guter Kaiser werden. Bereits mit 15 wird er gleichberechtigter Kaiser neben seinem Vater. Also es besteht überhaupt kein Zweifel daran, dass er der Nachfolger werden soll. Marc Aurel hat viel zu tun. Vor allem beschäftigen ihn die Markomannen, das ist ein germanischer Stamm in Westungarn, die immer wieder über die Donaugrenze kommen und in die römische Provinz einfallen. Marc Aurel verbringt viel Zeit in Feldlagern und auch Faustina, Commodus' Mutter, verbringt dort viel Zeit, weil sie ihren Mann oft begleitet. Commodus wird mit 14 für volljährig erklärt und verbringt dann ebenfalls viel Zeit im Feldlager. Er hatte also schon als Teenager engen Kontakt zu den Soldaten und war dort extrem beliebt.
Kaiserin Faustina stirbt 176. Anfang des Jahres 180 stirbt dann Kaiser Marc Aurel in einem Militärlager an der Donau und Commodus wird sofort von den Truppen zum neuen Kaiser ausgerufen. Da ist er 19. Immerhin schon mal ein bisschen älter als Nero oder Elagabal aus der letzten Folge. Der Krieg gegen die Markomannen läuft aber noch.
Ja, genau. Also Commodus kümmert sich zunächst um das Begräbnis seines Vaters, setzt dann aber den Krieg weiter fort. Erst im Herbst schließt er Frieden mit den Markomannen. Es werden Kriegsgefangene ausgetauscht, eine neutrale Zone eingerichtet und die Markomannen werden für die Hilfstruppen im römischen Heer herangezogen. Im Gegenzug erhalten sie Geldzahlungen als Unterstützung. Commodus wird später von der Geschichtsschreibung vorgeworfen, er habe direkt nach dem Tod seines Vaters ohne Not einen ungünstigen Frieden geschlossen. Das stimmt so einfach nicht, denn dass man einen Frieden schloss und stattdessen den Völkern an den Grenzen des Imperiums Geld bezahlte, das war soweit übliche römische Politik. Im Oktober 180, nach dem Friedensschluss, macht sich Commodus dann also endlich auf den Weg nach Rom. Wie wird er denn dort empfangen?
Gut. Er feiert einen Triumph und ist danach erstmal sehr bemüht, alles beim Alten zu belassen. Die Berater und Amtsträger, die es unter seinem Vater schon gab, bleiben weitestgehend im Amt, auch wenn er natürlich noch ein paar eigene Vertraute in hohe Ämter bringt. Commodus will Kontinuität schaffen. Er will das goldene Zeitalter seines Vaters fortsetzen.
Hört sich jetzt ein bisschen so an, als wäre ihm was dazwischen gekommen.
Ja, es gibt eine Wirtschaftskrise. Auch schon unter seinem Vater übrigens. Ein Grund dafür ist die antoninische Pest gewesen. Es kommt zu einer Pandemie im gesamten Römischen Reich. Es ist nicht ganz klar, was das für eine Krankheit war. Wahrscheinlich irgendwie sowas Pockenartiges. Wie viele Menschen genau daran starben, ist auch nicht ganz klar, aber es waren viele. Abgesehen von der menschlichen Tragödie bedeutete das für einen Staat aber auch immer Verlust von Steuereinnahmen. Welchen Anteil genau die antoninische Pest an dieser Wirtschaftskrise hatte, darüber kann man debattieren, aber in schwer betroffenen Gebieten brach die Bevölkerung massiv ein und damit eben auch die Gesellschaft zusammen. Um die Staatskasse wieder zu füllen, nahm Commodus Majestätsprozesse wieder auf, also Leute wurden angeklagt wegen Majestätsbeleidigung. Das war ganz praktisch, dann kann man nämlich deren Vermögen einziehen. Außerdem verkaufte er Ämter. Das wurde ihm natürlich übel genommen, vor allem von den Senatoren, was ja nicht verwunderlich ist. Gleichzeitig besetzte Commodus Posten aber auch mit Leuten, die er für fähig hielt, quasi nach Qualifikation.
Das klingt aber doch gut, das klingt sehr modern.
Ja, aber das brachte ihm natürlich noch mehr Streit mit dem Senat ein. Die Senatoren erhoben Anspruch auf bestimmte Ämter und Posten im Reich, weil sie Senatoren waren, weil sie zur Oberschicht gehörten. Also Krach mit dem Senat war vorprogrammiert. Der Senat war Commodus aber auch nicht so wichtig.
Genau, wir haben es ja eben schon mal gehört, er setzte vor allem auf das Militär, mit dem er seit seiner Jugend vertraut war, und auf das stadtrömische einfache Volk. Bei den beiden Gruppen war er sehr beliebt. Es veränderte sich jetzt also, wer in Rom Einfluss hatte. Das gefiel natürlich nicht allen.
Das erste Attentat auf Commodus ließ nicht lange auf sich warten. Es waren aber erstaunlicherweise keine Senatoren, die sich zurückgesetzt fühlten.
Nein, es war eine seiner Schwestern. Im Jahr 182 kommt es eben zu diesem Attentat. Drahtzieherin ist seine über 10 Jahre ältere Schwester Lucilla. Die ist nicht nur auch ein Kind von Marc Aurel, sondern Marc Aurel hatte auch zeitweilig einen Mitkaiser. Sie ist also die Tochter eines Kaisers und sie ist die Witwe dieses verstorbenen Mitkaisers. Die Frau ist also sehr einflussreich und das sollte man nicht unterschätzen. Mindestens noch ihr neuer Ehemann Pompeianus und zwei namentlich bekannte Senatoren waren an diesem Attentat beteiligt. Man kann davon ausgehen, dass es noch ein paar Mitwisser mehr gab. Vorweg, das Attentat ist fehlgeschlagen. Wenn es so verlaufen ist, wie es in den Quellen geschildert wird, dann war es aber auch einfach unfassbar dämlich. Also auf dem Weg zum Amphitheater fängt Pompeianus den Kaiser ab, zieht ein Schwert und brüllt: "Sieh, das hat dir der Senat geschickt." Pompeianus kommt aber gar nicht bis zu Commodus durch und wird vorher von der Leibwache überwältigt. Die Verschwörer werden hingerichtet und Lucilla wird erstmal nach Capri verbannt und dann dort im selben Jahr hingerichtet, abseits der Öffentlichkeit. Ihr Tod hätte in Rom sonst möglicherweise Unruhen ausgelöst. Nur wenig später kommt es zu einem weiteren Attentat. Allerdings nicht auf Commodus, sondern auf seinen Kammerdiener Sauterus. Das war einer der engsten Vertrauten des Kaisers, vielleicht auch sein Geliebter. Und der stirbt bei diesem Attentat auch. Darüber soll Commodus dann noch wütender gewesen sein als über das Attentat auf ihn selbst. In den Folgejahren versucht Commodus dann nochmal die festgefahrene Situation mit dem Senat zu entspannen. Es kommt aber nochmal zu einer Verschwörung gegen ihn.
Ja, aber erstmal noch zu etwas Schönem. Im Jahr 190 ist Commodus 10 Jahre an der Macht und wird außerdem im selben Jahr 30. Zu diesem Anlass verkündet er, dass nun das Saeculum Aureum Commodianum beginne, also das goldene Zeitalter unter Commodus. Er feiert mit großen Spielen und er nennt seine Geburtsstadt Lanuvium zur Colonia. Das Volk feiert ihn dafür als römischen Herkules, weil es in der Stadt ein bedeutendes Herkules-Heiligtum gab. Die Bindung der Stadt an diesen Gott war also schon immer relativ hoch. Das nutzte Commodus dann für sich. Seine Bindung an Herkules wurde ebenfalls stärker. Er ließ sich immer häufiger öffentlich als Herkules darstellen, mit Keule und Löwenfell, und betrachtete sich nun ebenfalls als römischer Herkules.
Also das klingt aber jetzt schon ein bisschen größenwahnsinnig.
Ja, aber man muss zur Einordnung sagen, dass die Angleichung von noch lebenden Herrschern an bestimmte Gottheiten im östlichen Teil des Imperiums häufiger vorkam. Dort hatte es seit Alexander dem Großen so etwas immer wieder gegeben, ob das jetzt Herkules war oder Dionysos oder sonst wer. Dort wurde das einfach kurz zur Kenntnis genommen. In Rom war es aber schon befremdlich für die dortige Bevölkerung. Jetzt aber zur zweiten Verschwörung gegen Commodus. Im Jahr 191, also nur ein Jahr nachdem Commodus das goldene Zeitalter ausgerufen hatte, kam es noch einmal zu einer Verschwörung gegen ihn. Diese ging von Syrien aus und die genauen Hintergründe liegen ziemlich im Dunkeln. Ein gewisser Julius Alexander zettelte in Emesa in Syrien eine Rebellion gegen Commodus an. Commodus schickte ein Exekutionskommando vorbei. Julius Alexander gelang es aber, dieses zu töten, und wo er schon mal dabei war, tötete er auch gleich alle seine Gegner in der Stadt. Es handelte sich also wohl um einen Usurpationsversuch. Also Julius Alexander wollte Commodus stürzen und selbst Kaiser werden. Seine Flucht scheiterte aber später und er nahm sich das Leben.
Ist das aber jetzt nicht was, womit man als Kaiser fast rechnen muss?
Ja, das war auch Commodus vorher schon ein paar Mal passiert, aber im Zuge dieser Verschwörung wurden zahlreiche Senatoren in Rom und auch Familienmitglieder des Commodus beschuldigt und hingerichtet. Vielleicht war auch seine Ehefrau unter den Verschwörern, das ist aber nicht ganz klar. Auf jeden Fall wurde auch sie verbannt und später hingerichtet. Bei diesem Umsturzversuch scheint es also Leute im Senat und in der kaiserlichen Familie gegeben zu haben, die diese Rebellion unterstützten. Was genau passiert ist, bleibt leider im Dunkeln, aber da trachtete wohl wieder jemand dem Kaiser nach dem Leben.
Commodus hatte aber seinen Weg in Rom gefunden und er trat jetzt immer häufiger als Herkules auf. Zunächst musste er aber mal einen Image-Schaden hinnehmen. Im Jahr 192 brannte es in Rom. Mal wieder, möchte man ja fast sagen. Nicht ganz so verheerend wie unter Nero, aber die Innenstadt wurde zerstört und viele wichtige Tempel gingen in Flammen auf. Das wurde Commodus als schlechtes Omen ausgelegt. Er sollte ja schließlich die Stadt beschützen. Das Volk gab ihm die Schuld an dem Brand und hatte Angst, dass der Friede mit den Göttern in Gefahr ist. Und spätestens dann hatte man es als Kaiser sehr schwer. Commodus nutzte das Unglück aber und inszenierte sich als Neugründer der Stadt. Er ließ sie wieder aufbauen und benannte sie in Colonia Aeterna Felix Commodiana Roma um und ließ alles mit Statuen von ihm selbst zupflastern. Und der Senat ließ ihn erstaunlicherweise gewähren.
Und in diesen letzten Herrschaftsjahren trat er nun auch als Gladiator auf. Wie kam es denn dazu?
Also erstmal, wie bei Nero eben, dass Senatoren privat ihre Begeisterung für Gladiatorenkämpfe, Wagenrennen und so weiter auslebten, war nicht schlimm. Man tat das aber einfach nicht öffentlich. Commodus trainierte auch schon seit seiner Jugend als Gladiator, als Wagenlenker und als Tierkämpfer, aber eben nie öffentlich und insbesondere nicht mit scharfen Waffen. In seiner neuen Rolle als lebende Verkörperung des Herkules trat er aber 190 das erste Mal auch öffentlich als Tierkämpfer auf. 192 gab es dann riesige zweiwöchige Spiele zur Neugründung Roms, also zum Wiederaufbau nach dem Brand. Auch dort trat Commodus als Tierkämpfer und als Gladiator auf.
Wie kam das an?
Also als Tierkämpfer war schon merkwürdig, aber das ging noch gerade irgendwie so durch, weil er eben gegen wilde Tiere kämpfte, weil man dafür mutig sein musste und weil man dafür geschickt sein musste.
Gladiator war dann nicht mehr okay?
Nee, das ging dann gar nicht. Also mit Gladiatoren war es dasselbe wie mit den Schauspielern und Tänzern bei Nero. Das war der Bodensatz der Gesellschaft. Auf diese Stufe ließ man sich nicht herab. Also stell dir Friedrich Merz bei Promis unter Palmen vor. Das war so in etwa die Fallhöhe. Dazu kam noch, dass Commodus Gladiatorenkämpfe eher so modernes Wrestling waren. Also die waren inszeniert. Es gab keine scharfen Waffen, nur Holzschwerter. Und es war natürlich alles abgesprochen. Und wenig überraschend gewann Commodus natürlich immer. Das fand das Volk dann auch irgendwie sehr lame und wenig unterhaltsam. Das Publikum kam irgendwann einfach nicht mehr. Das hätte man schon mal als schlechtes Zeichen begreifen sollen. Commodus' Absicht war es, sich als Herakles zu präsentieren, als großen Helden, als eine gottgleiche Figur, die Rom zu Ruhm und Ehre verhelfen könnte. Aber das kam nicht an. Und zusammen mit dem Brand, für den das Volk auch die Schuld bei Commodus suchte oder das zumindest als schlechtes Omen wertete, hatte er es sich mit dem Volk so langsam verscherzt.
Commodus lebt dann auch gar nicht mehr so lange. Am 31. Dezember 192 gab es einen dritten Anschlag auf ihn. Der Grund ist unklar, aber ein gewisser Eklektus, der mittlerweile Kammerdiener war und dessen geliebte Markia, schmieden ein Komplott mit weiteren Vertrauten des Kaisers. Ein Athlet namens Narcissus kommt ihnen zu Hilfe und erdrosselte Commodus schließlich im Bad. Commodus fällt also am Ende einer Palastintrige zum Opfer.
Commodus stirbt kinderlos und ohne designierten Nachfolger. Nach seinem Tod brach in Rom ein Bürgerkrieg aus. Mit dem Senat stand er von Anfang an auf Kriegsfuß, mit dem Volk hatte er es sich zuletzt dann auch verscherzt. Nur das Militär hielt bis zum Schluss zu ihm.
Die Senatoren nahmen es ihm vor allem übel, dass er ihnen nicht die gebührende Aufmerksamkeit zukommen ließ. Die Aufmerksamkeit, die sie ihrer Meinung nach verdienten. Das zieht sich auch durch die Quellen. Commodus soll nicht von Natur aus schlecht gewesen sein, aber durch schlechten Einfluss seiner unfähigen, unwürdigen und vor allem unsenatorischen Berater schlecht geworden sein. Ein Monster auf dem Thron, das willkürlich Urteile fällte, zum Beispiel in den Majestätsprozessen, mit denen er an das Vermögen der Senatoren kommen wollte. Er galt als jemand, der sich nicht darum scherte, ob der Senat zu seinen Rechten kam, die ihm zustanden. Da die Senatoren unsere Quellen geschrieben haben, ist das Bild, das man von Commodus vorfindet. Um das gerade zu rücken, muss man sagen, dass Commodus wohl auch persönliche Schwächen hatte, aber eigentlich ein fähiger Staatsmann war. Er setzte auf Qualifikation statt auf Geburtsrecht. Er traf auch militärisch gute Entscheidungen. Und dass er nach zwei gescheiterten Attentaten auf ihn ein bisschen paranoid wurde, ja, das kann man ihm auch nicht ganz verübeln.
Man könnte also sagen, dass Commodus seiner Zeit ein bisschen voraus war. Also er hatte längst erkannt, dass der Senat nicht das höchste Gremium im Staat war, dass die Macht beim Militär lag und bei fähigen und loyalen Beratern, bei denen es dann auch egal war, aus welcher Familie sie stammten. Commodus hat versucht, dieses neue Herrschaftsverständnis dann auch sichtbar zu machen. Das musste natürlich zu Widerstand führen. Aber auf lange Sicht hat er den Senat tatsächlich nachhaltig geschwächt. Der Senat verlor nach Commodus immer mehr an Einfluss.
Ja, also haben wir jetzt heute wieder keinen Wahnsinnigen gefunden. Nero hat Rom gar nicht angezündet und Commodus versuchte sich als Alleinherrscher und neue Art von Kaiser in der Arena zu präsentieren. Kam zwar nicht gut an, aber wahnsinnig war er wohl nicht.
Also es gibt dann eben meistens doch bessere Erklärungen, als Leute einfach als wahnsinnig abzutun.
Wir hoffen, diese Folge über den angeblichen Cäsarenwahn von Nero und Commodus hat euch gefallen. Lasst gerne eine Bewertung da oder schreibt einen Kommentar. In der nächsten Folge geht es auch um jemanden, der möglicherweise Opfer kaiserlicher Willkür wurde, nämlich um den Dichter Ovid und sein Exil am Schwarzen Meer.
Hört dann gerne wieder rein, das wird nämlich auch sehr spannend. In der Zwischenzeit könnt ihr uns auch auf YouTube oder auf einfach-antike.de verfolgen. Macht's gut und bis zum nächsten Monat.
Bis dann!